Du bist ein Gott, der mich sieht und der mit mir geht. Erkan hat es schon gesagt und ihr wisst es ja auch, wie unsere Jahreslosung in diesem Jahr heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, aus welcher Situation dieses Wort uns übermittelt ist, dass die Hagar in der Wüste ist mit ihrem Sohn, in einer verzweifelten Situation. Sie muss eigentlich befürchten, zu verschmachten. Sie hat es sich eigentlich selbst eingebrockt, aber das ändert ja und vor allem verbessert es nicht die Situation. Und Gott spricht zu ihr. Er ermutigt sie und er gibt ihr Wegweisung, wie sie aus dieser Wüstensituation wieder herauskommen kann. Und Hagar sagt daraufhin, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin nicht verloren, ich bin nicht allein. Gott ist da und er sieht mich. Und wir beziehen das auf uns. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und es ist auch richtig so, dass wir das auf uns selbst beziehen. Wir ziehen daraus Trost und Zuversicht und die Sicherheit, dass Gott mich liebt. Das ist das eigentliche, sozusagen das heimliche Thema dieser Predigt. Gott liebt dich, auch wenn kaum davon die Rede ist. Gott sieht dich und geht mit dir. Ich habe also die Jahreslosung ein wenig erweitert um dieses Er geht mit mir. Und eigentlich ist das beides dasselbe. Gott sieht mich, Gott geht mit mir, ist eigentlich die gleiche Aussage. Es ist dieses, Gott liebt mich, er ist bei mir, er kümmert sich um mich, er interessiert sich für mich. Und ich möchte anhand von drei Abschnitten aus der Bibel dieses Sehen Gottes und gesehen werden von uns und dieses Mitgehen Gottes illustrieren und erläutern. Die erste Stelle, die ich vorlesen möchte, steht in der Apostelgeschichte und der Zusammenhang ist so, dass Jesus gestorben war, auferstanden und innerhalb von ziemlich kurzer Zeit gab es in Jerusalem eine richtig große christliche Gemeinde. Das hat Widerstand hervorgerufen, es gab richtige Verfolgung, Bedrohungen, es gab einen ersten christlichen Märtyrer, den Stephanus, der gestorben war und da sind die Leute geflohen aus Jerusalem, also die Christen, in umliegende Gegenden, in andere Städte, zum Beispiel auch nach Damaskus. Und da setzt also unsere Geschichte ein. Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, wer bist du, Herr? Dieser sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Paulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein und er war 3 Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger mit Namen Hananias. Zu ihm sagte der Herr, Hananias? Er antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, mach dich auf und geh in die Straße, die man die Gerade nennt und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Diese Straße, die man die Gerade nennt, gibt es übrigens heute noch in Damaskus. Da ging Hananias hin und trat in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen und mit Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder und ließ sich auf der Stelle taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Wir hören also von Paulus, dass es nicht ein Mensch wie so viele, mit denen wir zusammenkommen, denen Jesus vollkommen egal ist. Die sagen, wenn du glaubst, wenn dir es nützt, ist doch schön, aber lass mich damit in Ruhe. Saulus ist einer, den das richtig ärgert. Er ist voller Raserei. Er ist eigentlich ein Feind von Jesus und der Gemeinde von Jesus. Er ist ein Verfolger voller Hass. Vielleicht auch, weil er sein eigenes Leben irgendwie bröckeln gespürt hat, dass sein eigener Glaube da in Frage gestellt worden ist. Und er geht also nach Damaskus und Jesus geht mit ihm. Er sieht ihn, er sieht sein Herz und er geht mit ihm. Was hat das mit uns zu tun? Wir alle, unterstelle ich mal, oder die allermeisten von uns sind ja irgendwann in unserem Leben umgekehrt. Oder man könnte auch sagen, haben sich entschieden, Jesus zu folgen. Bei manchen geschieht das ganz dramatisch mit einem besonderen Erlebnis, an das man sich erinnern, von dem man berichten kann. Bei anderen ist es so fließend und man merkt plötzlich, ach, eigentlich lebe ich ja schon mit Jesus. Dies oder jenes ist ganz gleich. Aber um Jesus nachfolgen zu können, ist Umkehr immer nötig. Wir denken ja manchmal, Ungeborene zum Beispiel sind unschuldig und sie haben tatsächlich auch natürlich keine Schuld, eigene Schuld auf sich geladen, aber in ihnen ist diese Anlage zur Sünde, zum Widerstand gegen Gott. Und jedes Neugeborene, das alt genug wird dafür, wird auch diesen Widerstand gegen Gott und die Feindschaft gegen Gott leben. Und das geht uns und ging uns allen so. Und deshalb ist es wichtig, umzukehren, beziehungsweise für uns umgekehrt zu sein und zu wissen, ich lebe nicht mehr so wie früher, sondern ich bin jetzt hinübergegangen in das Reich Gottes. Das betrifft uns alle. Und Gott ist also schon immer mit jedem von uns gegangen. Von Geburt an, oder man müsste eigentlich besser sagen, von der Zeugung an. Er war schon immer da. Und ich finde, das ist eine tröstliche Aussage. Er hat mich schon immer gesehen. Er ist schon immer mit mir gegangen. Er hat mich schon immer geliebt, auch als ich noch nichts von ihm wusste. Er war immer schon da. Und er bleibt auch da. Und ich finde, wie gesagt, es ist ein tröstlicher Gedanke, ein schöner Gedanke und es ist ein tröstlicher Gedanke, auch für die lieben Menschen, die wahrscheinlich die meisten von uns haben, von denen wir uns wünschen, dass sie doch diese Umkehr auch vollziehen können, dass sie Jesus kennenlernen können, auch mit denen geht er. Auch sie sieht er in ihrem Leben, auch sie liebt er. Daran können wir festhalten und es ist manchmal ja die einzige Hoffnung. Eine zweite Passage, die ich euch vorlesen möchte, stammt aus dem Lukas-Evangelium. Ähnliche Situation oder ähnliche Zeit, besser gesagt. Jesus ist gestorben und auferstanden, aber es wissen noch nicht alle. Und da waren nämlich zwei, die von Jerusalem aus nach Emmaus gegangen sind. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und während sie redeten und ihre Meinungen austauschten, kam Jesus dazu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, Was sind das für Dinge, über die ihr auf dem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, der Kleopas hieß, antwortete ihm: Bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich in diesen Tagen dort ereignete? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet und hat vor Gott und allem Volk Großes getan und gesagt. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hofften, er sei es, der Israel retten werde. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das leiden und so in seine Herrlichkeit eintreten? Und Jesus legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der ganzen Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib bei uns, es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er sich mit ihnen zum Essen niedergesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch auf einmal war er nicht mehr zu sehen. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erklärte? Eine Geschichte, die in unserem Zusammenhang, du bist ein Gott, der mich sieht und mit mir geht, eigentlich sich selbst erklärt, für sich selbst spricht. Jesus sieht die Verzweiflung dieser beiden. Ich habe das jetzt weggelassen, aber sie haben ja schon davon gehört, Jesus soll auferstanden sein, aber sie konnten es gar nicht glauben. Jesus sieht die Verzweiflung und er geht buchstäblich mit ihnen mit. Diese beiden hatten allen Grund, enttäuscht zu sein. Und eigentlich waren sie verzweifelt. Ihre größte Hoffnung ist zunichte gegangen. Es hätte doch alles anders und vor allem viel besser werden können. Aber nein, Jesus, wie ein Verbrecher, umgebracht worden. Keine Engel gekommen, die ihn irgendwie gerettet haben. Kein Wunder getan, nichts. Kläglich umgekommen. Diese zwei Leute waren ganz am Ende und Jesus sieht sie und geht mit ihnen. Er fragt, er hört zu, erklärt und am Ende offenbart er sich ihnen. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt dabei, dass ihnen die Augen plötzlich aufgehen für Jesus. Es ist die Offenbarung, er hat uns gesehen und er ist mit uns gegangen. Diese Offenbarung ist so wichtig, weil wir an dieser Geschichte auch merken, Jesus hat es ihnen zwar erklärt und es hat ihnen das Herz gebrannt, das ist eine schöne Formulierung, finde ich. Es hat ihnen das Herz gebrannt, aber das war noch nicht das Eigentliche. Aber als sie ihn erkannt haben, da wurde ihnen klar und da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und auch uns kann das passieren, dass wir enttäuscht werden, vielleicht sogar verzweifelt sind in manchen Situationen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Hilfe, aber manches bleibt eben auch, wie es ist. Und da kann man nichts ändern an der Situation. Und wenn uns so etwas zustößt, dann sind wir beschenkt mit diesem Wissen, Jesus sieht uns und er geht mit und er hört zu. Er interessiert sich für mich und ich kann ihm alles sagen, auch die Zweifel, die ich habe an ihm, auch meine Vorwürfe an Gott. Und wenn ich vielleicht Hass im Herzen habe, wir wissen, dass Gott keinen Hass möchte, aber wenn er doch da ist, hat es ja keinen Sinn, so zu tun vor Gott, als hätte ich ihn nicht. Oder wenn ich Rachegefühle habe, Rachefantasien, auch davon wissen wir, dass Gott es nicht möchte. Aber wenn sie da sind, wollen wir sie dann vor Gott verschweigen? Nein, wir können ihm alles sagen, alles aussprechen. Das ist immer noch besser, als so tun, als ob sie nicht da wären. Und wir können ihm unsere Bitten nennen, unsere Hoffnung aussprechen, aber auch unsere Verzweiflung, unsere Schuldgefühle. Nicht jedes Schuldgefühl, was wir haben, beruht ja auf einer wirklichen Schuld. Aber wenn das Schuldgefühl erstmal da ist, es aussprechen, ausbreiten vor Jesus, der zuhört, der mitgeht. Und wir dürfen erwarten, dass Jesus klärt, Situationen klärt und dass er Wege weist, dass er Hoffnung und Zuversicht gibt. Eine neue Sicht vielleicht auf unser Problem. Und das Schöne ist ja auch, wenn man Gemeinde hat, dann kann man sich auch untereinander sich anvertrauen und dann gibt es vielleicht ja auch jemanden, der einem weiterhelfen kann oder zumindest zuhört. Das ist manchmal ja schon viel. Jesus ist ein Gott, der sieht und mitgeht. Eine letzte Passage, die ich noch präsentieren möchte, Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Ich habe hier in so einem Heft eine schöne Erklärung dazu gefunden, die lese ich euch mal vor. Der Beter beginnt mit einem Vergleich. Er stellt sich eine Hirschkuh vor, die in der Sommerhitze vergeblich nach Wasser sucht. Es gab damals in einer Region Palästinas tatsächlich Hirsche und im Sommer waren dort die Wasserbäche ausgetrocknet. Die Tiere waren am Ende ihrer Kräfte. Sie stießen schmerzvolle Klagelaute aus. Das hat der Beter sicher oft öfter gehört. Und mit so einem Hirsch vergleicht er nun seine Seele, sein Innerstes. Sie schreit und weiß genau, was sie braucht, um am Leben zu bleiben. Der Beter verspürt einen Lebensdurst und er weiß, den kann nur Gott stillen. Die Nähe Gottes ist für ihn wie das Wasser, das den Durst löscht. Sie gibt ihm Lebenskraft und Ruhe. Sie stillt sein tiefstes Bedürfnis und seine tiefste Sehnsucht. Diese Situation, wenn die Seele sich sehnt nach Gott und er scheint, fern zu sein, weg. Und man tappt in Bezug auf Gott im Dunkeln, nichts zu sehen, nichts zu spüren. Sieht mich Gott noch? Liebt mich Gott noch? Das sind Fragen, die dann leicht aufkommen im Herzen. Bin ich irgendwie schuldig geworden? Hat Gott mich verworfen? Es gibt im Leben jedes Christen solche Zeiten, wo Gott fern zu sein scheint, wo wir den Eindruck haben, Gott hat sich zurückgezogen. Und manche sagen, das sind wichtige Zeiten, die dienen zu unserer Reifung, geistlichen und menschlichen Reifung. Aber wie auch immer, jedenfalls sind sie in Gottes geheimnisvoller Weisheit begründet für unser Leben. Und wir dürfen wissen, auch in diesen Zeiten sieht mich Gott und geht mit mir. Denn nur weil ich ihn nicht spüre, heißt das ja nicht, dass er nicht da ist. Oder dass er sich zurückziehen würde oder dass er sich abgewendet hätte von mir. Und es gibt einen schönen Satz dazu von Ruth Vollmer, das Gefühl, deiner Abwesenheit, Jesus, halte ich aus in dir. Das Gefühl deiner Abwesenheit halte ich aus in dir. In Jesus bleiben, gerade in diesen Zeiten, in denen wir traurig sind, weil wir ihn nicht erleben, weil wir das Gefühl haben, das unbegründete Gefühl, von ihm allein gelassen worden zu sein. In dem Vertrauen, du siehst mich, du bist da, du gehst mit mir. Und ich hatte gesagt, das ist das eigentliche Thema, das heimliche Thema dieser Predigt. Gott liebt mich und dich. Er hört nicht auf dich zu sehen und mit dir zu gehen. Und er hat dich immer geliebt. Nicht erst, als du umgekehrt bist zu ihm und sozusagen passend wurdest für ihn. Er hat dich immer, alle Zeit geliebt. Und er sieht liebevoll deine Not, deine Verzweiflung. Er sieht und geht mit dir. Du darfst ihm alles sagen und alles von ihm erwarten. Und scheint er fern weg zu sein, halte aus in ihm. Er sieht dich und liebt dich. Amen.